herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Die Corona-Krise hat unter anderem auch der Digitalisierung einen Vorschub geleistet. So ist es allenthalben zu hören. Und auch in der Medizin hat sich vieles in der letzten Zeit bewegt, was vorher noch teilweise in den Kinderschuhen steckte. Dazu gehört zum Beispiel die Videoberatung der Patienten, was vorher eigentlich zwar möglich war, aber doch nur selten genutzt wurde. Jetzt machen das immer mehr Praxen. Und auch die telefonische Krankschreibung war auf einmal möglich. Die Bundesärztekammer hat das mitunter zum Anlass genommen, heute eine Online-Pressekonferenz zu veranstalten, in der diese Themen nochmal angesprochen wurden. Was ist gut gelaufen? Es war ja wie eine Art Stresstest. Was ist schlecht gelaufen? Und gleichzeitig wurden auch 12 Punkte formuliert, was im Bereich Digitalisierung in der Medizin für die nächste Zeit zu erhoffen wäre und was eigentlich auch zu fordern wäre aus Sicht der Ärzte. Als Gesprächspartner möchte ich daher jetzt ganz herzlich Dr. Peter Bobbert begrüßen. Er ist Internist am Evangelischen Krankenhaus Hubertus in Berlin und auch Mitglied der Bundesärztekammer seit 2019. Und dort leitet er den Vorsitz des Ausschusses Digitalisierung, weiß also bestens Bescheid, wie es um die Digitalisierung in der Medizin bestellt ist. Ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon, Dr. Bobbert.
Ja, guten Tag.
Herr Dr. Bobbert, Sie haben einige Punkte formuliert, die wünschenswert wären im Bereich der Digitalisierung, die in naher Zukunft angegangen werden und umgesetzt werden sollten. Jetzt ist es aber aktuell tatsächlich eher so, dass wir noch einen digitalen Flickenteppich haben. Das fängt zum Beispiel auch schon bei dem Bettennachweis an. Da gibt es einige Bundesländer, die seit Jahren zum Beispiel gute Erfahrungen mit einem System Ivena gemacht haben und das ihnen auch jetzt bei Corona geholfen hat. Andere Länder haben es aber dafür nicht im Einsatz. Sollten solche Systeme nicht bundeseinheitlich eingesetzt werden, auch um den Schnittstellen, Ländergrenzen, Brüche zu vermeiden?
Ja, bei der Digitalisierung, glaube ich, ist immer ein Problem, wenn es Insellösungen gibt. Sie sprechen eine solche Insellösung an. Und das ist eine Herausforderung, diese Insellösungen, die ja dann bereits existieren, zusammenzufinden und sie miteinander kompatibel zu machen. Digitalisierung macht nicht an den Bundesländern Grenzen Halt und dementsprechend kann eine gute Digitalisierung nicht funktionieren, wenn jedes Bundesland unterschiedlich agiert. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung, hier einheitliche Standards zu setzen und Schnittstellen so zu formieren, dass gegebenenfalls das bereits Erreichte nicht abgeschafft werden muss, um irgendetwas Großes Neues zu erreichen, aber es zumindest das Erreichte miteinander so kompatibel zu machen, dass es bundeseinheitlich gilt.
Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund zum Beispiel das DIVI-Intensivregister? Das ist ja auch ein digitales Tool, das quasi über Nacht komplett aus dem Boden gestampft wurde und umgesetzt wurde mit viel ehrenamtlichem Engagement. Und das wurde ja dann sogar von Gesetzes wegen verpflichtend für alle Intensivstationen. Ist das zum Beispiel ein Beispiel für eine Erfolgsgeschichte für Sie?
Definitiv, weil es zeigt, bei Digitalisierung dürfen wir nicht so handhaben, dass wir eine Idee haben und mit dieser Idee theoretisch so lange arbeiten, bis wir die quasi perfekte Lösung hierfür haben, sondern Digitalisierung funktioniert nur, dass man auch mal ins kalte Wasser springt, auch mal etwas mehr Mut hat, etwas zu realisieren, um dann auch gegebenenfalls aus Fehlern zu lernen und dann im konkreten Fall das Ganze zu verbessern. Dieses Register hat sicherlich Vorbildcharakter deswegen, weil man einfach sehr schnell ein Ziel hat erreichen können und gemerkt hat, wie hilfreich das sein kann. Und so funktioniert Digitalisierung.
Bei der Umsetzung solcher Digitalprojekte bräuchte es da unter Umständen mehr Verbindlichkeit. Also beim DIVI-Intensivregister gab es ja auch eine Verpflichtung von Gesetzes wegen. Umgekehrt zum Beispiel bei der TI, bei den Sanktionen, mit denen Bundesgesundheitsminister Spahn versucht hat, ein bisschen Druck reinzubringen, hat sich sogar die BEC dagegen gewandt, dass diese Sanktionen umgesetzt werden. Also wo ist der richtige Weg zwischen sanftem Druck, diese Digitalisierung voranzutreiben, die Umsetzung auch dann tatsächlich in die Breite zu bringen und wo reicht es, dass man auf Freiwilligkeit setzt?
Ja, das ist natürlich immer wirklich sehr schwer und muss im Einzelfall sicherlich begutachtet werden. Ich finde schon, dass es wichtig ist, wenn man sich die Ziele setzt, hierunter auch einen gewissen Druck zu hinterlegen. Weil wenn man sich den Druck nicht setzt, wird kaum etwas realisiert. Deswegen finde ich es auch gut, dass zum Beispiel bei der elektronischen Patientenakte vom Gesetzgeber ein klarer Zeitplan auch vorgegeben wird, den man versucht dann entsprechend einzuhalten. Ob das Mittel von Sanktionen, auch von finanziellen Sanktionen, das Richtige ist, das mag ich wirklich auch zu bezweifeln. Weil wenn man ein solches Mittel einsetzt, dann muss ja auch gewährleistet werden, dass man auch wirklich alle Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Und wenn man das nicht kann, dann sollte man auch mit finanziellen Druck nicht so hantieren, weil offen gestanden, wenn wir beim Bereich der Digitalisierung uns das Ganze anschauen, dann sehen wir doch, dass die Offenheit auch gerade bezüglich der Ärzteschaft für digitale Anwendungen doch enorm gestiegen ist. Es braucht keine Überzeugungsarbeit mehr, es braucht kein Druckmittel mehr. Alle wollen letztendlich digitale Anwendungen auch intensivieren und auch implementieren. Und jetzt gilt es einfach, den richtigen Weg der Implementierung zu finden.
Ein Punkt, der auch in dem Positionspapier angesprochen wurde, ist die fehlende oder die nicht ausreichende digitale Anbindung der verschiedenen Bereiche im Medizinwesen, also zwischen dem öffentlichen Gesundheitsdienst, den niedergelassenen Laboren, Kliniken. Sie haben sogar selbst Apotheken mit ins Boot genommen, wenn es darum geht, überall diese Digitalisierung in ein vernünftiges Netzwerk einzubinden. Da gibt es jetzt DEMIS, das deutsche elektronische Melde- und Informationssystem. Das soll das ja zum Beispiel auch lösen können. Und mittlerweile beginnen die ersten Labore, ihre Version von DEMIS zu nutzen für Meldungen ans RKI. Braucht es denn erst eine Krise, um mit einem solchen Tool an den Start zu gehen? Oder überhaupt, wie könnte so ein Tool aussehen, mit dem man sich untereinander auch verbindet?
Ja, zumindest hat die Krise uns gezeigt, was alles möglich ist. Und wenn man will, schafft man auch vieles. Ob es nun die Krise wirklich immer benötigt, also schön wäre es, braucht man die Krise nicht hierfür. Aber bei der Digitalisierung haben wir tatsächlich ja gesehen, dass wir in den letzten Wochen und Monaten mehr erreicht haben bei der realen Umsetzung als in den letzten Jahren zusammengenommen. Und dementsprechend kann man zumindest darüber als etwas Positives gewinnen. Und dementsprechend sollten wir alle aus diesem auch lernen, was alles möglich ist, damit wir zukünftig nicht unbedingt wieder eine Krise benötigen, um gerade bei der Digitalisierung einen neuen Schub zu bekommen. Und ja, die Vernetzung ist essentiell im Gesundheitssystem, sowohl unter den Ärztinnen und Ärzten, aber auch zwischen den einzelnen Sektoren, ambulanten, stationären Bereich, aber insbesondere auch den Anschluss des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die ganze Digitalisierung lebt doch davon, dass man einfach, effizient und auch so sicher es geht, Informationen von A nach B bekommt, dass man sich austauscht, dass man kommuniziert. Das ist doch der Kern der Digitalisierung. Und eine solche Vernetzung zu schaffen, das ist eine große Herausforderung, weil wir die jetzige Situation nicht als gut vernetzt bezeichnen können. Wir brauchen eine solche Vernetzung und da müssen wir uns genau überlegen, in welchen Formen wir dies dann zukünftig machen können.
Könnten Sie sich vorstellen, dass es eine Bundesoberbehörde macht? Ist denn eine solche Anwendung dort gut aufgehoben oder wer sollte die Hand darauf halten, um das sicher zu machen, um das zu koordinieren? Es ist ja ein Riesenbereich.
Ja, die Frage ist tatsächlich nicht einfach zu beantworten. Ich meine, im Moment haben wir die Situation, dass wir in großen Teilen der digitalen Welt nicht auf eigenständigen Füßen stehen und dass wir auch auf Partner angewiesen sind, auch auf internationale Partner, auch auf kommerziell denkende Partner angewiesen sind. Das ist im Bereich des Gesundheitswesens in meiner Einschätzung keine optimale Situation. Und sicher ist es besser, auf eigenen Füßen gerade im Gesundheitswesen in der digitalen Medizin zu stehen. Und das muss unser Ziel sein. Da müssen wir nachholen, da müssen wir aufbauen und auch die Strukturen schaffen. Und deswegen brauchen wir sicherlich auch eine staatliche Organisation, die hier diese Strukturen schafft und löst.
Ein Ausblick. Glauben Sie, dass wir wirklich zeitnah an einen Punkt gelangen, an dem alle Player im Gesundheitswesen vernetzt sind?
Was ich gelernt habe, ist, dass doch vieles viel, viel schneller geht, als man vorab angenommen hat. Und das bringt doch Optimismus rein. Und ja, ich glaube schon, dass wir zeitnah, was auch immer zeitnah bedeuten kann, hier Möglichkeiten schaffen, weiter zu sein, als wir es uns jetzt hätten vorstellen können. Gerade im Bereich der digitalen Medizin merken wir, wie schnell solche Entwicklungen gehen können. Und dementsprechend blicke ich da tatsächlich mit sehr viel Optimismus in die Zukunft.
Optimismus braucht man vielleicht auch bei dem Thema elektronische Arztausweise der Generation G2 und bei der Frage, wann sie flächendeckend verfügbar sind. Sie werden nämlich zur Signatur der E-Arztbriefe über KIM, also die Kommunikation im Medizinwesen, ebenso benötigt wie für die Speicherung der Notfalldaten und des elektronischen bundeseinheitlichen Medikationsplans. Und später natürlich dann auch für die erwähnte elektronische Patientenakte. Dabei ist aber immer wieder zu hören, dass zum Beispiel noch nicht alle Landesärztekammern bereit sind, diese Pässe, zumindest in größerer Stückzahl, auszugeben. Und es ging ja auch um den Prozess der Kartenausgabe, der zum Beispiel beim Chaos Computer Club Anfang des Jahres Defizite aufgedeckt hat. Das heißt, die Kammern spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung. Haben die Kammern jetzt diese Probleme alle im Griff oder gibt es auch da noch einiges, was unrund läuft?
Definitiv wird es auch dort einiges geben, was nicht optimal läuft. Aber ich glaube, in dem Bereich haben die Kammern eine ganz wichtige Funktion. Sie müssen sie noch intensiver in den kommenden Tagen und Wochen wahrnehmen, die Funktion der Aufklärung. Ich glaube, unter vielen in der Ärzteschaft ist gar nicht die Bedeutung dieses elektronischen Heilberufeausweises bewusst und wie schnell dieser Realität werden muss und wie schnell er auch realistisch anzuwenden ist. Gerade auch im stationären Bereich ist vielen noch gar nicht bewusst, dass schon ab dem nächsten Jahr hier dieser Ausweis eine essentielle Rolle auch im Arbeitsalltag der Ärztinnen und Ärzte spielen wird. Und diese Aufklärungsarbeit müssen wir jetzt leisten, damit auch entsprechend hier die Voraussetzungen geschaffen werden. Und damit meine ich, dass die Ärzte und Ärzte diesen Ausweis bekommen. Und da spielen natürlich die Kammern dann auch bei der realen Umsetzung der Aufstellung dieses Ausweises eine wichtige Rolle. Und ich bin schon der Meinung, dass die Vorlaufzeit eine genug lange war zum Vorbereiten auch strukturell bei den Kammern, um hier das real umzusetzen und die Ausweise auch in der hohen Stückzahl, die zu erwarten ist, zu gewährleisten.
Bei der späteren Gestaltung der elektronischen Patientenakte, wo will sich da oder wie will sich die Bundesärztekammer dort konkret einbringen? Und was ist Ihnen zum Beispiel persönlich dabei besonders wichtig?
Ich bin der festen Überzeugung, die elektronische Patientenakte kann nur dann zum Erfolg führen, wenn sie auch so aufgebaut und so handhabbar ist, dass sie für jeden Anwender, das gilt sowohl für die Patienten als auch für die Ärzteschaft, einen Nutzen bei der Nutzung erkennen lässt. Und dementsprechend jetzt, wo die elektronische Patientenakte realisiert wird, jetzt wo sie programmiert wird, jetzt wo sie eingestellt wird, jetzt bedarf es sozusagen der ärztlichen Expertise, um zu zeigen, worauf die Ärzte Wert legen, auch bei der praktischen Handhabung der elektronischen Patientenakte. Wie werden Daten gepflegt? Wie werden Daten quasi reingelegt in die elektronische Patientenakte? Wie kann man sie verwerten? Wie kann man sie wahrnehmen? Und da bedarf es, glaube ich, einer ganz, ganz großen Expertise auch bezüglich der Ärzteschaft, die eingebracht werden muss. Und die Rolle der Ärztekammern und auch der Bundesärztekammer und auch der entsprechenden Ausschüsse ist, hier diese Expertise zu leisten. Und hier stehen alle Türen der Bundesärztekammer offen, um diese Expertise auch in den entsprechenden Anbietern zu geben.
Vielleicht nochmal abschließend, ganz persönlich aus Ihrer Sicht, von den 12 Punkten, die erwähnt wurden, gibt es da einen, der Ihnen ganz besonders am Herzen liegt? Vielleicht auch einen Punkt, wo Sie sagen, da sollte man als allererstes ansetzen, zu sehen, dass das möglichst zügig umgesetzt wird. Kann das die Videosprechstunde sein? Ist das die telefonische Krankschreibung? Ist es die Vernetzung untereinander oder vielleicht auch die erwähnte Wissensdatenbank, die aufgebaut werden soll?
Nun, wir haben ja die 12 Punkte schon formuliert als die sehr schnell zu realisierenden Punkte. Deswegen würde ich jetzt ungern sagen, welcher Punkt von den 12 musste besonders schnell. Alle sollten schnell realisiert werden. Aber einer, den mir persönlich besonders wichtig ist, ist, denke ich, die Kommunikationsplattform, die wir derzeit noch nicht haben. Der Bedarf von Seiten der Ärzteschaft, eine Kommunikationsplattform in der digitalen Welt zu haben, wo man unter Ärzten miteinander kommuniziert und auch hierüber, weil es eine Ärzteplattform ist, auch entsprechend gegebenenfalls auch Gesundheitsdaten zu transferieren. Der ist enorm groß. Der war schon vor Covid-19-Zeiten groß, der ist jetzt groß und wird es immer sein. Und wir sehen doch in der realen Welt, dass die Ärzteschaft mangels Alternativen hier auf andere Plattformen greift. Das ist ein rechtlicher Graubereich, der nicht zu fördern ist. Und dementsprechend brauchen wir zum Beispiel einen Messenger-Service, um Ärzte und Ärzte besser zu vernetzen. Und das ist eine, wie ich finde, ja in der digitalen Welt relativ einfache Möglichkeit, hier zu kommunizieren und auch eine einfache Möglichkeit, dies auch tatsächlich zu realisieren. Und genau das liegt mir derzeit besonders am Herzen, dass wir das schaffen.
Dr. Babbert, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.